Ja, moin und herzlich willkommen zur aktuellen Episode meines Podcasts Ahnung und Haltung. Bisher waren ja alle Themen sehr von Tagespolitik getrieben. Aber ursprünglich sollte die Leitfrage dieses Podcasts eine andere sein. Ich wollte nämlich überlegen, wie ich grundsätzlich meine Haltung zu ganz grundsätzlichen Fragen entwickle. Verbunden, aber auch mit der Einladung an dich, dich daran zu stoßen oder zu stören, meine Sicht zu teilen oder abzulehnen, sie vielleicht zu ergänzen und dich auf jeden Fall anzuregen, dir selbst Gedanken darüber zu machen, deine Haltung vielleicht zu überdenken oder überhaupt erstmal eine zu entwickeln. Haltung, finde ich, ist heutzutage eine wichtige Sache. Ich mache das aber auch, weil ich es einfach nicht mehr ertrage, nur zuzusehen, wie dicke alte Männer unsere Welt langsam zugrunde richten. Vermutlich werde ich mit diesem Podcast den Lauf der Geschichte nicht wirklich beeinflussen, aber wenn ich nur einige wenige Leute darin bestärken kann, nicht einfach nur noch zuzusehen, dann hätte ich schon eine Klitzekleinigkeit erreicht. Letztlich nutze ich den Podcast aber auch, um mir über meine eigene Haltung bewusst zu werden und um Zusammenhänge zu durchdringen, die mir teilweise schleierhaft waren. Feedback ist aber immer willkommen. Du kannst es auf der jeweiligen Episodenseite auf ahnunghaltung.de machen, in einem Wort geschrieben. Der Link steht in den Shownotes. Du kannst es natürlich auch auf allen möglichen Plattformen machen. Da lese ich aber nicht mit. Da kannst du mich trotzdem gerne bewerten über eine positive Bewertung für den Podcast. Freue ich mich natürlich auch. Das gerne dann auch auf allen möglichen Podcast-Kanälen deiner Wahl. Heute wird es aber endlich mal etwas grundsätzlicher mit der Frage, was treibt unsere Gesellschaft eigentlich an? Und ich fürchte, diese Folge wird etwas länger werden. Grüße gehen raus an meine Schwiegermutter. Schöne Grüße. Aber vielleicht ist diese Fragestellung auch schon zu unterkomplex. Bei der Vorbereitung auf diese Folge habe ich gemerkt, wie viele Verständnislücken und blinde Flecken ich zu diesem Thema hatte und vermutlich auch noch habe und wie kompliziert und teilweise komplex dieses Thema wirklich ist. Also, was treibt unsere Gesellschaft wirklich an? Ungeachtet der Komplexität unserer Gesellschaft gibt es eine einfache Antwort darauf: Wachstum. Was soll das? Wachstum wird üblicherweise über die Veränderung des BIP, des Bruttoinlandsprodukts, gemessen. Vielleicht ein kurzer Einschub zum Bruttoinlandsprodukt und seiner Geschichte. Die Wikipedia schreibt dazu, dass schon im 17. Jahrhundert die ersten Ideen zur Messung der wirtschaftlichen Situation eines Landes aufkamen. Ernsthaft beschäftigt hat sich damit aber erst in den 1930er Jahren John Maynard Keynes, und aus der Idee einer volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung ist dann letztlich auch das BIP hervorgegangen. Ebenfalls in den 1930er Jahren hatte Simon Smith Kuznets, ich weiß nicht, wie er gesprochen wird, das Volkseinkommen für die USA tatsächlich mal berechnet. Und die Daten wurden dann im Wesentlichen dafür genutzt, um die verfügbaren Mittel für die Beteiligung der USA am Zweiten Weltkrieg zu ermitteln. Von Keynes stammt übrigens auch das spannende Zitat: Anything we can actually do, we can afford. Also, alles, was wir tatsächlich tun können, können wir uns auch leisten. So, was ist jetzt aber genau dieses BIP? Das Ziel des BIPs ist es, eine Kennzahl zu erheben, um die wirtschaftliche Leistung eines Landes zu beschreiben. Also, das BIP ergibt sich damit aus der Summe aller Waren und Dienstleistungen, abzüglich aller Vorprodukte, die innerhalb eines Jahres in einem Land geschaffen werden. Also, der Warenwert eines Brötchens beim Bäcker, der geht in das BIP ein. Das dafür eingekaufte Mehl zum Beispiel wird aber davon abgezogen, dass am Ende dann nur noch der Warenwert des Endprodukts, also des Brötchens, einfließt. Das Brötchen, was ich zu Hause selbst gebacken habe, das geht gar nicht ins BIP ein, abgesehen davon, dass das vermutlich sowieso schwarz wird und stinkt. Die Berechnung kann nahezu beliebig kompliziert werden, wenn man alle möglichen Faktoren, nur einfacher zu nennen, Inflation oder Bevölkerungsgröße, mit berücksichtigt. Aber ich will mal die groben Züge versuchen zu erklären oder auch zu verstehen. Wieso treibt Wachstum jetzt unsere Gesellschaft an? Ich habe das ja behauptet, dass Wachstum unsere Gesellschaft antreiben würde. Und ich finde das gar nicht so leicht nachvollziehbar. Natürlich, jeder hat von uns bestimmte Bedürfnisse. Und die möchte er auch gerne befriedigt sehen. Abraham Maslow hat in ziemlich nachvollziehbarer Weise diese Bedürfnisse mal in eine Rangfolge gebracht, in eine Hierarchie. Er nennt das die Bedürfnishierarchie. Vielleicht kennt ihr es als Bedürfnispyramide. Und im Grunde sind das so fünf verschiedene Kategorien von Bedürfnissen. Das eine sind physiologische Grundbedürfnisse, Luft, Essen, Schlafen, Trinken. Die zweite Ebene sind dann Sicherheitsbedürfnisse. Also ein Dach über dem Kopf, eine Haustür, die man abschließen kann, körperliche und seelische Sicherheit, Gesundheit, aber auch materielle Grundsicherung. Dazu kommen dann soziale Bedürfnisse als dritte Hierarchie oder dritte Kategorie. Soziale Bedürfnisse, da gehen natürlich soziale Beziehungen rein, Gruppenzugehörigkeiten, Freundschaften, Anerkennung, solche Dinge. Und der nächste Schritt sind dann die Individualbedürfnisse, also die nächste Kategorie. Da zählen Dinge rein wie Erfolg haben, unabhängig sein, Freiheit haben, Ansehen genießen, Wertschätzung erfahren. Alles, was einen so als den Selbstwert, könnte man sagen, steigert. Und die fünfte Kategorie, das nennt Maslow Selbstverwirklichung, also seine eigene Kreativität entwickeln, die eigenen Potenziale ausschöpfen. Man kennt das vielleicht unter dem Begriff Flow, also alles, was dich so positiv in einen Flow reinbringt, wo du produktiv bei bist. Das könnte man als Teil der Selbstverwirklichung vielleicht betrachten. Ich sehe gerade, das hinkt, denn bei Computerspielen wird man auch leicht in so einen Flow geraten. Ich weiß aber nicht, ob er das tatsächlich meinte mit Selbstverwirklichung. Ich glaube, es ging da mehr um Schöpferisches, also Dinge schaffen, erschaffen und dadurch sich selbst zu verwirklichen. Also Romane schreiben, Bilder malen, eine Firma gründen, whatever, you name it. Die meisten unserer Bedürfnisse kann man also diesen Kategorien zuordnen. Das geht nicht immer ganz eindeutig. Ich will zum Beispiel das neueste Telefon haben. Ganz klar, es ist ein soziales Bedürfnis. Ich möchte gerne im Kontakt bleiben, um soziale Beziehungen zu pflegen. Aber es geht vielleicht auch um Anerkennung. Ich habe das neueste Telefon. Hier sieht man schon, dass nicht jedes Bedürfnis ein echtes oder ein wirkliches Bedürfnis ist. Manchmal steht einfach der Wunsch nur stellvertretend für das eigentliche Bedürfnis. Ich möchte diese Schuhe haben, unbedingt, um damit meine Gruppenzugehörigkeit zu symbolisieren. Aber eigentlich möchte ich gerne zu der Gruppe dazugehören. Gerade bei diesen sozialen Bedürfnissen können wir ganz leicht manipuliert werden. Und die Werbung nutzt das natürlich. Und das produziert Wachstum, weil wir das alte Telefon und die alten Schuhe wegwerfen, um uns neue zu kaufen. So, besonders für die grundlegenden Bedürfnisse, wie physiologische Bedürfnisse und Sicherheitsbedürfnisse, zumindest einen guten Teil dafür, die sind so essentiell, dass sie sich einfach nicht auslassen. Also jeder Mensch ist darauf angewiesen, dass diese Bedürfnisse zumindest erfüllt werden. Bei weiterführenden Bedürfnissen sieht das in vielen Fällen anders aus. Maslow sagt zum Beispiel, dass die wenigsten Menschen es überhaupt schaffen, in die Kategorie Selbstverwirklichung einzutreten. Ich behaupte, die meisten Menschen schaffen es vermutlich noch nicht einmal, sich über ihre Individualbedürfnisse klar zu werden, die zu erkennen und dann zu erfüllen, weil das vielfach soziale Bedürfnisse sind, durch die die Individualbedürfnisse überdeckt werden. Aber das ist eine andere Diskussion. Das alles erklärt bisher nur, wie Wachstum, zumindest in Teilbereichen der Wirtschaft, funktioniert. Warum wir als Gesellschaft aber auf Wachstum angewiesen sind, das haben wir damit noch nicht mal angekratzt. Also, warum sind wir nun auf Wachstum angewiesen? Da gibt es verschiedene Erklärungsansätze, die sich teilweise ergänzen. Es geht zum Beispiel um Staatsfinanzen, es geht um den Arbeitsmarkt, es geht um Schulden und Zinslast, es geht um die kapitalistische Logik an sich und es geht um Verteilungskonflikte. Ich werde es mal versuchen, im Detail ein bisschen aufzudröseln. Staatsfinanzen ist, glaube ich, ganz gut verständlich. Um die Aufgaben des Staates zu finanzieren, brauchen wir Geld, Steuereinnahmen. Und weil wir immer höhere Ausgaben haben, schon allein durch Inflation oder auch durch gestiegene Ansprüche, brauchen wir immer mehr Geld. Das heißt, wir könnten entweder immer die Steuer weiter erhöhen, das geht nicht beliebig hoch. Also brauchen wir offensichtlich Wachstum, um höhere Steuereinnahmen zu generieren. Die zweite Ebene, der Arbeitsmarkt, da haben wir gegenläufige Entwicklungen. Auf der einen Seite sorgt technischer Fortschritt dafür, dass wir immer weniger Arbeitnehmer brauchen. Aber auf der anderen Seite sollen möglichst alle oder zumindest viele Menschen arbeiten können. Und wenn Unternehmen weiter expandieren, dann sichert das auch mehr Beschäftigung, also mehr Arbeitsplätze. Auch hier wird also Wachstum notwendig. Dann haben wir den dritten Bereich, Schulden und Zinslast. Eine hohe Staatsverschuldung, aber auch ein Privatkredit, der lässt sich leichter bedienen bei steigender Produktivität. Also wenn ich immer mehr Einnahmen habe, kann ich meine Schulden leichter begleichen. Die vierte Ebene, das ist die kapitalistische Logik an sich. Der Wettbewerbsdruck erzeugt eine Notwendigkeit zur Innovation. Denn wenn mein Unternehmen stillsteht, sich nicht weiterentwickelt, nicht wächst, keine Innovationen hat, der Mitbewerber das aber schon tut, dann falle ich im Wettbewerb einfach zurück. Die Leute kaufen dann nicht mehr mein Telefon, sondern das Telefon von der anderen Firma. Insofern kann man Stillstand auch als Rückschritt betrachten. Auch daher sind wir also offensichtlich auf Wachstum angewiesen. Außerdem gilt das Fortschrittsversprechen, unseren Kindern soll es schließlich mal besser gehen als uns. Auch dadurch sind wir auf Wachstum angewiesen. Und zu guter Letzt gibt es dann die Ebene der Verteilungskonflikte. Klar ist, niemand möchte gerne auf irgendetwas verzichten oder gar irgendwas abgeben. Deswegen ist es einfacher. Wir machen den Kuchen, der verteilt werden soll, einfach immer größer. Und so kann dann ein sozialer Ausgleich noch leichter organisiert werden, als wenn der Kuchen die gleiche Größe behält. Diese ganzen Punkte sind im Großen und Ganzen selbstreferenziell. Sie erklären sich also aus ihrer eigenen Logik heraus. Im Wesentlichen geht es aber immer um die Verteilung von Geld und Arbeit oder Zeit. Aufgrund von Zwängen aus diesem System heraus, also aus dem Wirtschaftssystem heraus, kann das System sich im Grunde gar nicht grundlegend ändern. Also man könnte sagen, uns erscheint das ganze System als völlig selbstverständlich, als natürlich, als geradezu Gott gegeben, weil das System halt schon immer so funktioniert hat. Jede Argumentation gegen dieses Dogma erscheint uns dann als aussichtslos von vornherein. Die Situation wird noch prekärer, wenn wir uns überlegen, dass die größten Profiteure dieses Systems auch noch die sind, die mit der größten Macht ausgestattet werden. Also wer viel Geld hat, wird in diesem Wirtschaftssystem bevorzugt und hat damit dann leicht auch Einfluss auf andere Teilsysteme unserer Gesellschaft. Systemtheoretisch ist die ganze Sache ziemlich leicht zu erklären. Wenn wir davon ausgehen, dass unsere Gesellschaft in verschiedene Teilsysteme organisiert ist, also das Wirtschaftssystem, das Politiksystem, das Rechtssystem, Wissenschaften. Und wenn wir dann davon ausgehen, dass diese Systeme unabhängig voneinander arbeiten, also dass es schwierig ist, eine Interaktion zwischen diesen Systemen ernsthaft herzustellen, weil diese Systeme eigene Sprachen haben, eigene Logiken, eigene Funktionsweisen, keine gemeinsamen Schnittstellen häufig vorhanden sind. Man hat das zum Beispiel gesehen, als die Politik in der Corona-Zeit sich Hilfe von der Wissenschaft geholt hat und schwer vermittelbar war, warum kann denn die Wissenschaft jetzt nicht mal sagen, so machen wir es, sondern die Wissenschaft kann dann eben nur sagen, das und das sind die Fakten, die wir kennen oder das scheinen die Fakten zu sein, die wir kennen und es könnte jetzt sich so und so entwickeln, es gibt diese Szenarien. Aber die Entscheidung, wie wir denn damit umgehen, die liegt ja nicht bei der Wissenschaft, sondern bei der Politik. Und so können die Systeme vielleicht kommunizieren, aber ein wirklicher Austausch oder eine Verzahnung ist da einfach ja, nicht denkbar. Die Wissenschaft kann gar nicht denken in Kategorien von so und so wird das jetzt gemacht, weil die Wissenschaft halt versucht herauszufinden, was ist oder was sein könnte, aber nicht, was gemacht werden soll. Also aus diesen Gründen ist also eine Veränderung im Wirtschaftssystem immer nur in der Logik des Wirtschaftssystems auch denkbar. Postwachstum ist zum Beispiel aus dem Wirtschaftssystem heraus gar nicht wirklich als Ziel zu denken, weil weniger Wachstum im System Wirtschaft einfach gleichbedeutend ist mit Scheitern oder mit Niedergang. Man könnte jetzt untersuchen, inwiefern die einzelnen Systeme in unserer Gesellschaft auf Wachstum tatsächlich angewiesen sind. Für das Wirtschaftssystem würde ich erstmal sagen, gilt das derzeit absolut. Jetzt gibt es aber auch Bereiche, wo Fortschritt wirklich sinnvoll ist und wünschenswert und uneingeschränkt oder fast uneingeschränkt gut ist. Fortschritt zum Beispiel in der Wissenschaft macht unser Leben teilweise so viel angenehmer und bequemer. Allein wenn man sich die Entwicklung in der Medizin der vergangenen 100 Jahre anschaut, was für eine gewaltige Verlängerung unserer Lebenserwartung und was für ein gewaltiger Zugewinn an Lebensqualität dadurch gewonnen ist. Und die Entwicklung nimmt teilweise auch noch Fahrt auf, je nachdem, welchen Teilbereich man sich da anschaut. Die Entwicklung in der Ernährungssicherheit durch künstliche Düngemittel oder bestimmte Hochertragszüchtung, die tragen auch maßgeblich zur Steigerung der Lebenserwartung bei und auch zur Lebensmittelversorgung, also zur Ernährungssicherung. Andere Bereiche, Transport, Kommunikation, Automatisierung, machen unser Leben so viel bequemer, einfacher. Also es gibt da viele Dinge, auf die ich wirklich nicht verzichten möchte und auf wo ich auch nicht verzichten möchte auf Fortschritt, den man da noch weiter erzielen kann. Es gibt bestimmt noch viele andere Bereiche. Das sind jetzt erstmal so ein paar, die mir eingefallen sind. Aber es gibt dann natürlich auch Bereiche, die kaum zur Verbesserung der Lebensqualität beitragen. Mir würden da jetzt einfallen, immer größere, immer schwerere und immer mehr Autos, immer mehr Flugverkehr, immer mehr Wegwerfprodukte bis hin zu One-Wear-Fashion. Überhaupt der allergrößte Teil aller Artikel auf Temu und vergleichbaren Plattformen. Und vieles davon sind vermutlich so Stellvertreterbedürfnisse, die irgendwie einen Mangel an sozialen Bedürfnissen ausgleichen sollen. Dieser Gedanke finde ich spannend, der ist neu für mich und ich finde den aber total nachvollziehbar. Meistens zielen diese Stellvertreterbedürfnisse aber auch eher auf mehr von dem Bestehenden und weniger auf echten Fortschritt. Ich will ja die Schuhe haben, die jemand schon hat oder das Telefon, was jetzt der große Hype ist. Und es geht weniger darum, Fortschritt dadurch zu produzieren oder dafür zu produzieren. Und vielfach sind die Bedürfnisse wahrscheinlich einfach auch nur durch die Werbung erzeugte Bedürfnisse. Und dann gibt es noch einige Punkte, die ganz offensichtlich problematisch sind. Und zwar führt Wachstum ja schon irgendwie dazu, dass es im Großen und Ganzen vielen Menschen besser geht, weil Grundbedürfnisse und Sicherheitsbedürfnisse leichter erfüllbar sind. Aber Wachstum führt letztlich nicht dazu, dass es allen Menschen gut geht. Vom Wachstum profitieren derzeit vor allen Dingen die eh schon sehr viel haben. Also ist Wachstum in der derzeitigen Form offensichtlich nicht die Lösung, um Armut und Hunger zu beseitigen. Wenn das der Fall wäre, dann hätten wir die Probleme schon längst in den Griff bekommen. Denn an Geld mangelt es ja ganz offensichtlich nicht. Es ist eher eine Verteilungsfrage. Außerdem ist unendliches Wachstum auf einem endlichen Planeten schlechterdings einfach nicht möglich. Das führt zu Umweltschäden, Klimawandel, Ressourcenkonflikten, you name it. Das wird uns, glaube ich, zusehends vor Augen geführt, wie schwierig das ist. Wachstum ist aus der Sicht des Wirtschaftssystems auf jeden Fall vorteilhaft. Man könnte beinahe sagen, dass es alternativlos ist aus Sicht des Wirtschaftssystems. Das führt aber dann dazu, dass für andere Systeme schädliche Prozesse aus der Sicht des Wirtschaftssystems dennoch positiv sind. Also zum Beispiel aufgrund des Ukraine-Kriegs scheint eine Aufrüstung notwendig. Super. Panzer, Raketen können wir ausschließlich für militärische Zwecke einsetzen. Trotzdem erzeugt das Wirtschaftswachstum. Mehr Arbeitsplätze, mehr Steuereinnahmen, wundervoll. Oder auch die Flutkatastrophe im Ahrtal erscheint unter diesem Wirtschaftssystem-Blickwinkel auch positiv. Also Häuser und Infrastrukturen müssen neu aufgebaut werden, erzeugt wieder Wirtschaftswachstum. Ich denke, das Problem ist, dass Kriegsopfer, zerstörte Häuser, zerstörte Existenzen, das sind einfach keine Begriffe aus dem Wirtschaftssystem und die können dann auch nicht sinnvoll in der Logik des Wirtschaftssystems verarbeitet werden. Man könnte die höchstens umwandeln, dass man sagt, diese ganzen Schäden rechnen wir um in Kosten. Dann kann auch das Wirtschaftssystem damit umgehen. Und das ist vielleicht auch ein großer Vorteil des Wirtschaftssystems, dass es alles Mögliche in messbare Zahlen, also in Kosten verwandeln kann. Wie sinnvoll das im Einzelnen ist, sei mal dahingestellt, aber ich glaube, dass das einen wesentlichen Anziehungspunkt oder einen wesentlichen Teil der Überzeugungskraft des Wirtschaftssystems ausmacht. Und mit dieser Fähigkeit, alles Mögliche in messbare Einheiten zu verpacken, ist das Wirtschaftssystem auf jeden Fall vielen Gesellschaftswissenschaften voraus. Die können halt nur beschreiben, also eindeutig messbar, ein Leben kostet so und so viel Euro. Das ja, kann eigentlich sonst kaum ein System. Mir ist keins bekannt. Gut, ganz putzig finde ich an der Stelle auch noch, dass der besagte Simon Smith-Kuznets, der Mensch, der erstmals für die USA das die Wirtschaftskraft gemessen hat, also quasi das BIP gemessen hat, der hat damals den amerikanischen Kongress schon darauf hingewiesen, dass dieses BIP sehr begrenzt ist. Also verschiedene Argumente hatte er dazu. Zum einen ist die Frage, was gilt denn alles als Wirtschaftswachstum? Das ist einfach eine Aushandlungssache. Warum zählt Pflege, wenn man das privat betreibt, als nicht Teil des BIPs? Wenn ich aber alte Menschen ins Altersheim setze, dann ist das sehr wohl Teil des BIPs, also die Arbeitskraft, die dort beschäftigt wird. Oder das Gehalt eines Lehrers. Das geht ins BIP ein. Wunderbar. Aber das Produkt, also was die Lehrer hoffentlich irgendwie zusammen mit ihren Schülern entwickeln, das geht nicht ins BIP ein. Also Bildungszuwachs, Wissenszuwachs, Persönlichkeitsbildung. Wie soll man das auch messen? Das BIP gibt ja letztlich immer auch nur eine Summe an. Und wie sich die Summe im Einzelnen zusammensetzt, wird dabei einfach nicht berücksichtigt. Für ein kleines Land könnte das bedeuten, dass ein Elon ausreicht, um das BIP drastisch zu steigern oder zumindest das etwas ältere Bruttosozialprodukt, was heute nicht mehr verwendet wird, aber you get the point. Also wir können festhalten, dass die Bedeutung des BIP schnell mal überschätzt wird. Im Kern soll es doch eigentlich darum gehen, möglichst allen Menschen, also genauer gesagt wirklich auch jedem Menschen, ein angenehmes oder zumindest ein erträgliches Leben zu ermöglichen. Das BIP misst aber einfach nur die Effektivität wirtschaftlichen Handels. Und ein gutes Leben ist ja von sehr viel mehr abhängig als nur von einem schönen, wachsenden BIP. Ich hoffe, ich konnte bis hierhin einigermaßen verständlich machen, wieso ich das Wirtschaftssystem von außen betrachtet als nicht so zielführend erachte. Oder vielleicht ist es doch sehr zielführend, aber das Ziel scheint mir irgendwie falsch gesetzt für unsere Gesellschaft. Das Wirtschaftssystem funktioniert, glaube ich, für sich wirklich fantastisch. Trotzdem, viele dieser Grundannahmen, die im Wirtschaftssystem gemacht werden, die erscheinen mir fast religiös. Also es ist so eine unbedingte Fixierung auf Wachstum, die ich scheinbar nur aus dem Wirtschaftssystem heraus verständlich machen kann. Von außen betrachtet erscheint dieser Wachstumszwang als, ja, ich finde, absurd. Krank, würde ich vermuten. Vielleicht ist dieser religiöse Touch, der sich mir da mal so aufdrängt, auch nicht ganz zufällig. Im Calvinismus, also einer Spielart des Protestantismus, die heute auch noch im angelsächsischen Raum weit verbreitet ist, da ist alles in der Welt vorherbestimmt von Gott selbst. Und daher wird dann auch Erfolg als göttliches Zeichen interpretiert. Vielleicht nicht so ganz direkt, aber ich glaube, dieses Gefühl ist schon irgendwie immer noch da, selbst bei Menschen, die nicht so religiös sind. Aber das Gefühl, wenn jemand erfolgreich ist, dann ist das schon, ja, Gott gewollt, würde jetzt niemand sagen, der nicht sehr religiös ist. Aber ich glaube, das Gefühl von, ja, das ist schon richtig so, oder das ist gut, oder das ist berechtigt, das ist, glaube ich, bei vielen Menschen einfach so verinnerlicht. Also mit anderen Worten, wer erfolgreich ist, ist also von Gott auserwählt, später in den Himmel zu kommen oder sonst irgendwie erfolgreich zu sein. Mit anderen Worten könnte man auch sagen, wer reich ist, hat Recht. Nicht zufällig wurde unser heutiges Wirtschaftssystem maßgeblich aus dem angelsächsischen Raum geprägt. Und wie könnten jetzt die Alternativen aussehen? Gibt es überhaupt welche? Das wäre bestimmt Stoff für eine weitere Episode oder für eine ganze Reihe weiterer Episoden. Aber das ist mir gerade zu viel für eine Episode. Da habe ich auch noch keine Antworten drauf. Aber ich habe noch eine Podcast-Empfehlung. Ja, moin, hier ist Konstantin. Ich melde mich kurz aus der Post-Production. Ich habe nämlich heute Morgen eine Episode gehört von einem Podcast, den ich euch viel eher empfehlen sollte, denn er ist im Grunde eine Zusammenfassung von dem, was ich heute gesagt habe, vielleicht auch ein bisschen eleganter ausgedrückt. Und vor allen Dingen ist es die Fortsetzung auch von dieser Episode. Das heißt, ich muss die gar nicht machen, aber ihr solltet euch die unbedingt anhören. Die ist wirklich, wirklich empfehlenswert. Wind und Wurzeln. Marina Weißband erzählt Dinge. Heute geht es um die Frage der Wirtschaft, nämlich wie schlecht geht es der Wirtschaft wirklich? Und ich verlinke euch das in den Shownotes. Jetzt ist hier aber erstmal off aus dem Off und ich gebe nochmal kurz zurück in die Sendung. Soweit meine Podcast-Empfehlung. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Podcast empfehlt oder abonniert. Soweit ihr das noch nicht getan habt, erzählt einfach allen Leuten von diesem wundervollen Podcast. Bleibt mir zu sagen, das war's und bis zum nächsten Mal.
Böse Hacker. Fahrverbote. U-Bahn-Schläger. Teures Grillfleisch. Erbschaftssteuer. Achtung, Achtung, alle. Fahrscheinkontrolle. Bordsteinkante. Schmelzvorsorge.